Schall und Rauch.
Dunkler Kaffee und neblige Gedanken am Montagmorgen.
RevLab.
Wunderbaren guten Morgen, aber das stimmt ja gar nicht mehr.
Du, ich wollte sagen, Morgen, Stefan, es ist fast nicht mehr Morgen.
Es ist
irgendwie
schon fast früher Nachmittag.
Ach, so lange hast du mich schon lange nicht mehr warten lassen.
Ja, ich weiß. Nein, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe mich so gefreut auf unsere letzte Aufnahme und habe wirklich den Wecker auf die 6 gestellt. Ich habe kalt duscht, dass ich richtig wach bin heute. Ich habe mir ein Getränk geholt und 2 Kaffees getrunken daheim. Also ich wäre richtig parat für dich und für unsere letzte Schall- und Rauchaufnahme.
Ja, ich auch, am 7. im Zug, auf dem Weg nach Zürich. Und plötzlich schreibst du mir und sagst, es könnte länger gehen.
Es könnte länger gehen, weil wir haben einen aussenplanmässigen Stopp gehabt.
So heisst es, gell? Liebe Fahrgäste, so, nachdem du so durch den halben Wagen geschleudert worden bist, liebe Fahrgäste, wir haben einen aussenplanmässigen Halt müssen einlegen.
Ja, es ist wirklich, ich bin gerade auf dem Weg zum WC und es ist unfassbar, wie schnell ein Zug kann bremsen, wenn er muss. Das ist wirklich krass, Mann. Und es hat nachher schon recht viel Kraft auch. Und spickt einem recht rum. Und dann kommt so die erste Durchsage irgendwie 3 Minuten später. Eben so, liebe Fahrgäste, da ist euer Zugführer. Es hat einen außerplanmässigen Halt gegeben, weitere Informationen folgen. Und so geht es nachher so weiter, so etwa in einem 7-10 Minuten Takt. Und das sind eigentlich relativ häufige Informationen mit einem sehr geringen Infogehalt.
Ja, ja.
Ja, auf jeden Fall am Schluss bin ich dann eben nicht am 8. in Zürich am Bahnhof angekommen, sondern am 9:45.
Nein.
Aber ich bin über eine kleine Brücke umgestiegen. Hey, das ist schon
geil. Nein.
Wie die das alles nachher organisieren. Und dort hat es dann also irgendwie 5 Leute, die helfen beim Umsteigen. Das hat es auch gebraucht. Es sind einige ja eigentlich unterwegs gewesen am Zürich Flughafen. Mit recht viel Gepäck. Die haben nachher auch über das kleine Scheissbrüchchen umsteigen. Weißt du, durch den ganzen Zug zum Mitte laufen, wo ich zum Glück schon war. Und dann hat er dort über das kleine Brückchen mit ihren riesen Rollköffern.
Ja. Hör auf, ey. Aber jetzt hast du noch gar nicht gesagt, was passiert ist. Wir können eigentlich nur einigermaßen unbeschwert darüber reden.
Du merkst
reden.
Ja, ich bin gut gelaunt. Ja. Es war kein Personenunfall gewesen, Manu. Sondern Tiere auf der Fahrbahn.
Ja.
Was, natürlich, hey, ich würde gerne wissen, was das für ein Tier ist, das so eine Locke killt.
Das habe ich mir auch überlegt. Ich meine, so ein bisschen traurig ist es ja auch, aber gleich, ich habe mir dann gedacht, hey, wenn wirklich die Locke hier ist und ein Ersatzzug muss anfahren, dann hat er mindestens eine Kuh überfahren.
Es war nicht eine Igelfamilie.
Eine Igelfamilie. Ja, ich habe ja mal
noch so eine Meersäule-Demo.
Ja, genau.
Sitzstreik von Meersäule.
Nein, ich habe ja mal noch auf ein Rudel Katzen gehofft, weil die gehören ja zu den von mir verhasstesten Tieren. Aber leider wird es das nicht sein.
Das ist wirklich etwas, was ich nicht verstehen kann. Mann.
Was?
Dass du so ein Problem hast mit Katzen. Katzen finde ich jetzt wirklich einfach so ziemlich das herzigste, schönste, anmutigste Tier, was es gibt.
Ehrlich? Ja, also witzig. Ja. Ja, ich darf das ja gar nicht laut sagen. Ich bin umgeben von Katzenliebhabern und Liebhaberinnen, oder? Da im RevLab und
du
überall.
Du kennst die Netflix-Serie. Quasi so, ich kann den englischen Titel nicht mehr, aber so sinngemäß heisst es irgendwie, mach keinen Witz mit Katzen.
Echt?
Ja. Geht so irgendwie um einen, der im Internet so Bilder aufladet, wie er irgendwie mit Katzen nicht gut umgeht.
Aha.
Es gibt nachher dann eine richtige Jagd auf den.
Oh
und,
nein.
Halb USA im Internet sucht der Typ.
Ey, shit. Ja. Nein, ich meine, ich bin natürlich absolut dagegen, dass man irgendwie die Tiere schlecht behandelt. Ich finde einfach, wir haben eine elende Katzenplage in Europa oder in der Schweiz. Es ist unglaublich, wie viele Hunderttausende von Katzen es gibt. Und es sind die einzigen Haustiere, wo du eigentlich als Besitzer praktisch keine Verantwortung musst übernehmen für das, was sie machen. Wenn du einen Hund hast, dann musst du mit dem laufen. Und wenn der irgendwann alleine durch die Straße rausläuft, dann wird die Feuerwehr geholt. Das ist ein streunender Hund, Skandal. Ein streunender Hund ohne Herrchen, oder? Wenn bei uns, unsere Nachbarin hat Hühner, wenn die Hühner einmal auf die Straße rauslaufen, und die würden sogar wieder zurückfinden. Aber wenn die mal so auf das Nebenstrasse laufen, dann ist die halbe Nachbarschaft auf der Bein. Ja, und so, man findet es dann aufregend. Hühner sind ganz allein unterwegs. Aber Katzen, die schleichen in einem Quartier rumeinander, schiessen allen den Sandkasten voll, weißt
du? Aber Katzen sind keine Gangmitglieder. Das ist der Unterschied zu Hühnern. Oder wenn ein Huhn herausfindet, wie dass es aus diesem Maschendrahtzaun rauskommt, dann weisst du einfach, jetzt gibt es einen Umzug durch Städtli. Ja. Wenn aber irgendwie eine Katze rumläuft, die hat nie eine Freundin dabei oder einen Freund.
Ja, ja.
Die sind halt immer so ein bisschen solo unterwegs.
Ja, vielleicht bin ich auch gerade ein bisschen dünnhäutig, weil ich die Nacht sehr schlecht geschlafen habe und dann noch von einer Katze geweckt worden ist, die irgendwie rumgekühlt hat am 2:30 oder 3 am Morgen. In einer, irgendwie so, wie wenn irgendwie, keine Ahnung, wie wenn so eine unerträgliche so. Okay. So. Nein, nein. Ah, ich weiß auch nicht.
Oh Gott. Mm. Oh Gott. Also für alle, die noch dran sind. du hast ja vor einer Woche, ist das gewesen, oder? Hast viel, viel ernstere Bahnsituation
bei sich heute. Ja, krass. Krass. Haben mich auch an das erinnert.
Ja, ich natürlich sofort.
Ja, ja. Wo du geschrieben hast, der Zug ist angehalten und steht und so, habe ich... ja gut, du hast es dann ziemlich schnell gewusst, dass es die gewesen sind, die unter die Locke gekommen sind. Aber ich war vor einer Woche am Morgen wollte ich auf Zürich fahren und laufe am Bahnhof an und dann kommt mir aus der Unterführung kommen ganz viele Leute entgegen, die wirklich sichtlich so verstört sind. Dann ist ja gedacht, was ist los? Irgendwie, die sind so, alle so eigenartig, so rausgestürmt und so, haben so halb verzweifelt. Also, man hat wirklich den Gesichter angesehen, irgendetwas stimmt nicht. Und dann läuft die ältere Frau auf mich zu, wo mit mir sonst immer von Liestl auf Basel fährt. Es gibt eine, die wartet immer am Perron genau im gleichen Sektor wie ich. Und irgendwie hat sich das so vor zwei, drei Jahren hat sich das so irgendwie ergeben, dass wir immer dann zusammen warten. Und hat sie einmal angefangen, so ein bisschen Fragen stellen und so und schwätzen. Ganz so eine gediegene, immer super adrett gekleidet, so irgendwie kurz vor der Pensionierung, aber immer mit so Sneakers und oder Converse und so Jeansjäckli und so. Okay. So irgendwie einfach so ganz zackig,
so wie man sportlich selber gerne möchte sein, wenn man
ein bisschen irgendwie. Es ist wirklich und eine ganz liebenswürdige Person, aber wir sind immer per sie geblieben. Ich habe keine Ahnung, wie sie heisst und so, weißt du? Immer mit dem, sagen wir so, respektvollen Distanz. Und dann kommt die aus dieser Unterführung und fällt mir einfach um den Hals, weißt du? Die umarmt mich völlig und fährt an, schluchzt oder fährt an, so zittern und sagt mir jetzt sieht gerade, hat sich eine vor den Zug geworfen, vor der einfahrenden ICE. Und sie ist genau dort, sie wartet immer ganz oben, also quasi beim ersten Sektor, wo der Zug dran vorbeifährt. Und dort, offenbar ist die Person an ihr vorbei direkt aufs Gleis gelaufen. Und sie hat wirklich zugeschaut, wie es die wegspickt, oder? Ich war total verstört, oder? Ich habe sie jetzt seither, ich habe dann dort kurz noch mit ihr geschwätzt und sie hat dann aber weiter gesagt, sie gehen jetzt heim oder gehen das Auto holen oder so. Und dann seither habe ich sie jetzt nicht mehr gesehen, jetzt ist sie glaube ich in der Ferie, aber sie ist mir noch recht nachgegangen, auch wie das sie erschüttert hat und die Stimmung dann am Bahnhof, wie die Leute dann auf den Ersatzzug warten und irgendwie völlig konsterniert. Du hast es diesen Leuten wie angesehen, weißt du, und dann natürlich da so ein Lösch- und Rettungszug, wo dann kommt, weißt du, wo die Polizei und alles, die müssen ja das dann aufräumen. Das ist ja eigentlich ganz schrecklich für so viele Beteiligte. Also ich mich dann einmal schon fast wieder in der Situation gesehen, wo ich mich anfange aufregen, das ist ja dann eigentlich ganz absurd oder bizarr oder auch fast ein bisschen zynisch, wenn man sich aufregt über die Art vom Freitod, wo jemand gewählt hat, gell? Aber ich kann mir dann einmal fast nicht helfen, dass ich denke, hey, jetzt müssen einfach so viele Leute, jetzt muss irgendwie ein Zugführer muss sich jetzt mit dem wieder auseinandersetzen. Das ruiniert nicht nur seinen Tag. Ich weiss von Leuten, die den Beruf müssen wechseln, weil sie nicht mehr können fahren, weil das sie so tief drauf hat. Und es gibt Leute, die dann die Person praktisch von den Gleis kratzen, oder? Das ist ja fürchterlich, weißt du? Also, und du gewöhnst dich ja nicht an so etwas
irgendwie. Nein, sicher nicht. Also, weißt, ich glaube auch, also, einerseits ist es irgendwie, bei allem, was man jetzt irgendwie könnte sagen, das kannst du doch moralisch nicht oder so, ich glaube, eine recht normale Reaktion, dass man kann mit Wut auf so etwas reagieren kann. Ja. Weil das ja irgendwo auch eine Art Schutzmechanismus ist, oder?
Ja.
Also heute auch, wo das passiert ist und ich nachher bin zurückgelaufen dort vom WC, oder? Hat es auch so einen Typ gehabt, der hat gerade seiner Begleitung in aller Leute erklärt, ja, da ist sicher wieder einfach einer von der Zug kommt, gell? Weißt du so, oder?
Ja, ja.
Was halt dann ändert so, probiert, so ins Witzige zu überspielen oder so.
In einer Leichtfertigkeit, die nicht angemessen ist.
Eigentlich ist das ja etwas, was ich immer wieder denke bei solchen Fällen. Das ist ja etwas, was ich mir überhaupt nicht reinversetzen kann.
Ja.
Also, weißt, ich bin wirklich noch nie in meinem ganzen Leben an einem Punkt gewesen, wo ich dachte, es wäre jetzt irgendwie besser, wenn das einfach alles aufhört.
Ja.
Also wirklich noch gar nie auch nur annehmen.
Ja.
Und sich nachher noch vorstellen, was das irgendwie muss. Sie, also ich kann es eben wirklich nicht, dass jemand im Prinzip gar nicht mehr, wie soll man dem sagen, Aufmerksamkeit oder Kraft oder was auch immer hat, sich zu überlegen, was tue ich jetzt diesen Menschen an, die dort nachher müssen das Ganze sichern und aufräumen, was tue ich dem Lokführer an, der dort reinfährt. Also ich glaube, das ist wirklich ein Zustand, wo ich einfach gar nicht je, auch nur annähernd, irgendwie so gefühlt oder erlitten habe. Oder
ja,
so.
Ja, ich glaube auch, dass sich wahrscheinlich die meisten die Gedanken dann nicht mehr machen und dass es wahrscheinlich auch nicht angemessen ist von jemandem, der in dieser Verfassung ist, der wirklich am Leben komplett verzweifelt ist, dann zu erwarten, dass er irgendwie die besucherfreundlichste Art vom Selbstmord wählt oder so, gell? Das glaube ich. Obwohl es gibt ja schon auch so Geschichten von Leuten, die sich das Leben nehmen und in der Art und Weise, wie sie das tun, noch eine bestimmte Abrechnung vollziehen oder so. Aber das gilt wahrscheinlich mehr für die, die sich dann überlegen, von wem will ich gefunden werden oder so, weißt? Das gibt es ja schon auch. Aber eben, also mir geht es im Fall auch so wie du und mich hat das auch noch recht beschäftigt denn, und zwar, wie meine Kinder dann auch angefangen haben, mit mir über das zu schwätzen, weißt? Ich habe mir auch gedacht, ich habe mich noch nie an dem Punkt befunden, wo ich ernsthaft in Erwägung gezogen habe, im Leben ein Ende zu setzen. Mir ist schon wirklich scheiße gegangen. Ich habe auch schon gefunden, hey, das Leben ist einfach fucking anstrengend und ich habe nicht so viel dagegen, wenn es dann auch irgendwann einmal vorbei ist. Oder weißt, wo ich so, ich habe auch schon den Zustand gehabt, wo ich gefunden habe, all die, die da wollen, ewig leben und die Transhumanisten, die es möchten, auf 300 Jahre bringen und so. Für mich ist es auch gut, wenn einmal fertig ist. Weißt, ich bin auch schon in dem Zustand gewesen, aber nie auch nur annähernd in dem Zustand, wo ich mir hätte vorstellen können, mein Leben eigenhändig zu beenden, weil ich nicht mehr weiterleben wollte. Und das, von dem her kann ich es auch wie nicht nachvollziehen. Und die Kinder haben mit mir über das geredet. Und ich habe gemerkt, wie ihnen das auch wie unheimlich geworden ist, dass es offenbar im Leben, dass es einem könnte so ergehen, dass man mal gar nicht mehr will leben. Besonders unsere Tochter reagiert mega empfindlich. Das ist vor Jahren gewesen, wo der Michael Jackson gestorben ist und so. Es ist ja nicht ganz klar die Umstände von seinem Tod, aber es hat auf jeden Fall mit dem Medikamentenmissbrauch zu tun Thesen ist nicht völlig unplausibel, dass er das absichtlich gemacht hat, oder? Jedenfalls habe ich dann mit ihren Töten über das schon geredet. Und ich weiss ja, dass sie seither, immer wenn Michael Jackson läuft, dann weiss sie immer, dass ich den Sender wechsle oder dass ich ein anderes Lied spiele. Weil sie sagt, das ist doch der, wo so komisch gestorben ist, oder? Mhm. Und ich glaube, es hat ihren einfach, dass tut etwas bei ihr irgendwie aufwühlen, dass es Leute gibt, wo am Punkt kommen, wo sie nicht mehr möchten leben, oder? Mm-hmm. Ich finde es schon noch krass.
Ja, finde ich auch. Weißt, ich glaube auch, dass bei ganz vielen Sachen, die enttabuisiert worden sind, genau der Teil in unserer Gesellschaft immer noch etwas ist, wo probierst, alle davon fernzuhalten.
Ja. Also,
ich habe das so ein bisschen gemerkt, das ist jetzt wirklich ein total anderer Kontext, aber meine eine Grossmutter, die ist ja dann mit Exit gestorben.
Ah, das ist mal
das ist so etwas, wo die Leute sehr schnell eine hohe Akzeptanz haben, sobald klar wird, dass jemand eine körperliche Erkrankung hatte, die irreversibel ist.
Ja.
Also sobald du irgendwie kannst sagen, das war jetzt bei ihr nicht der Fall gewesen, aber jetzt einfach so als Beispiel, ja, das ist halt Lungenkrebs im Endstadium und ja.
Oder extreme Demenz, oder, die genau, hat kein
Bewusstsein mehr für ihren... krasse Schmerzen, weißt du, oder irgendwie
ja,
so.
Ja, ja, genau.
Dort haben irgendwie die meisten Leute, finde ich mindestens, haben dort so eine Haltung, ja, ja, ich bin froh, wenn mir das nicht passiert, aber wer weiß, wie ich dann würde entscheiden, würde ich vielleicht auch machen. Weißt du,
ja,
so.
Ja, ja.
Aber sobald es um psychisches Leiden geht, ist das irgendwie wie etwas, wo ganz viele Leute noch das Gefühl haben, ja gut, aber hey, vielleicht geht es dir ja nächste Woche besser und dann, ja. Oder, weißt du, die Art, wo ich nachher manchmal denke, das ist wahrscheinlich jetzt für jemanden wie dich und mich, wo jetzt nicht in einem pathologischen Sinn je erfahren haben, was es heisst, ganz, ganz schwer depressiv zu sein oder so. Mhm. Wahrscheinlich einfach nicht nachvollziehbar.
Ja, ja. Und das ist ja, glaube ich, auch wirklich eins von den, weißt du, wenn man so, es gibt ja die standardisierten Fragebögen wie in der Psychologie zum Depressionen feststellen oder auch den Grad von Depressionen und so. Und das ist doch eine von den Standardfragen, die dort immer vorkommen. Denken Sie dran oder haben Sie schon mal dran umgedacht, Ihrem Leben ein Ende zu setzen, oder? Also die Suizidalität gehört irgendwie, ist ein fester Bestandteil, glaube ich, von schweren Depressionen. Mhm. Und ich kenne natürlich eine ganze Reihe von Leuten und zum Teil sehr, sehr nahe Freunde und Freundinnen, die schwere Depressionen hatten, mit Klinikaufenthalt und allem, und wo auch erzählen, dass sie natürlich an dem Punkt sind, wo sie nicht mehr haben
erlebt. Ja.
Ich weiss jetzt ehrlich gesagt nicht, ich habe das eigentlich mal noch recherchieren wollen. Weißt, wie hoch der Anteil ist von Leuten, die sich das Leben nehmen, wo das aus einer Depression rausmachen, das weiss ich gar nicht, wie viel das denn wirklich in Tat umsetzt. Ja. Aber auf jeden Fall ist das sicher einer von den einer der häufigsten Auslöser von so einem Todeswunsch eigentlich.
Ist ja auch eine von den ganz häufigen Todesursachen, gerade bei jüngeren Menschen in der Schweiz.
Mhm.
Und es gibt ja zum Beispiel hier an der Uni in Zürich, zusammen mit der ETH, so ein richtiges Netzwerk, das so als helfende Beobachter tätig ist eigentlich.
Ah ja?
Ja, ja, wo quasi wie probiert rechtzeitig den Leuten zu helfen, bevor es dann wirklich zu so etwas kommt. Es hat ja da einen Fall gegeben. Und ich finde das alles super. Und ich glaube, etwas vom Hinderlichsten, was wir haben, ist so die Idee, ich weiß nicht, kennst du das, wo die Leiden des jungen Werthers ist? Das
ja, ja.
Sind rausgekommen. Hat man ja nachher gesagt, oh, dort wird das Thema Suizid thematisiert und das führt nachher zu ganz viel Selbsttötungen quasi oder so. Ja. Und darum gibt es immer so eine mega Angst, über das Thema überhaupt öffentlich zu reden, weil man dann irgendwie das Gefühl hat, ja, du das bringst irgendwie nur Leute auf eine komische Idee und so, oder?
Ja.
Und ich glaube das im Fall nicht.
Hm.
Also ich glaube nicht, dass wenn man über das Thema redet, dass man dann jemanden auf eine komische Idee bringt. Also weil die Idee ist so komisch für jemanden, der nicht unfassbar leidet an dem, was ist. Dass der kaum irgendwie würde sagen, ja, eigentlich habe ich noch nie über das so wirklich nachgedacht oder schon länger nicht mehr, aber jetzt ist das irgendwie gerade in diesem Podcast vorgekommen. Also weißt du,
das
ist irgendwie eine mega komische Vorstellung, die Leute dort haben.
Voll. Und, mir geht es genau gleich, aber wie interessanterweise, habe ich das denn erst im Nachgang von dem, weil ich habe das dann gegoogelt und dann wollte wissen, ja, was ist da berichtet worden darüber? Und jemand hat mir dann gesagt, ja, das wird nie berichtet. Es wird nie berichtet, wenn jemand sich von der Zug geworfen hat. Es ist tatsächlich dann sogar in den 20 Minuten, wo ich ja jetzt nicht für die allerhöchsten, auf die allerhöchsten journalistischen Standards würde verpflichten, oder? Sogar die haben geschrieben, nach einem Unfall musste der Bahnhof Liestal abgeriegelt werden. Also ich weiß nicht, ob das gesetzlich sogar so festgelegt ist oder ob das so ein bisschen Gentleman's Agreement ist unter Journalisten oder keine Ahnung, das weiß ich gar nicht. Aber es wird offenbar nicht berichtet, wenn jemand sich das Leben genommen hat, wird das nicht erwähnt. Wahrscheinlich, also ich kann es ja nur so erklären, im Anliegen, dass das nicht irgendwie Schule macht oder so. Und mich hat das dann auch ein bisschen verwundert, weil ich denke, hey, aber wäre es nicht irgendwie besser, man würde das berichten und jedes Mal einen Disclaimer anschreiben und sagen, hey, das ist im Fall hochtraumatisch für ganz viele Leute, die dort dabei sind oder so, oder?
Ja, weißt? Aber weißt du, Manu, ich wollte jetzt nicht billiges Thema wechseln, aber du sprichst gerade etwas an, was mir wahnsinnig auf den Wecker geht. Das ist das mit diesen Trigger-Warnungen, die überall kommen.
Aha, ja, ja.
Ich höre gerne so True Crime Podcasts.
Ja, ja, ja.
Also einfach, ich finde das sehr unterhaltsam, gerade so zum Joggen oder so. Und dort kommt nachher dann wirklich bei jeder Folge kommt am Anfang eine Trigger-Warnung. Achtung, es geht um Gewalt in dieser Podcast-Folge. Gegen Männer und gegen Frauen. Wenn die das retraumatisieren könnte, dann spul doch führen zu der nächsten Folge. Und bei der nächsten Folge heisst es dann einfach auch wieder, es kommt. Also weißt du, es geht ja dort letztendlich immer irgendwie um Gewalt, um irgendwelche Sachen, die für die Leute, die es erlebt haben, können traumatisch sein.
Ja,
und genau das Gleiche ist eben auch bei Suizid, oder?
Ja.
Und dass es so heisst, Achtung, in diesem Podcast geht es um das Thema Suizid, wenn die das. Und ich finde das amig scheinheilig. Weißt, ich finde es jetzt wichtig, bei so einem Podcast, den wir jetzt machen, Schall und Rauch, dort kannst du nicht damit rechnen, dass es jetzt um das Thema geht, wenn das einschaltest. Aber ich finde irgendwie, hey, wenn du True Crime Podcasts hörst und irgendwie ein Problem hast damit, wenn es um Gewaltschilderungen geht, dann hast du vielleicht noch nicht verstanden, was True Crime
Podcasts sind. Ich würde sagen, das ist ein True Crime Podcast, for fuck's sake, weißt du?
Also hey. So wie wenn irgendwie die dritte Halbzeit los ist und sie müssten vorher sagen, Achtung, heute reden wir fast nur über Fußball. Also wenn euch das langweilt, dann ja. Und ich habe manchmal wie das Gefühl, dass aus dem, was eigentlich ursprünglich mal gut gemeint ist, weißt mit diesen Triggerwarnungen, etwas ganz Perverses geworden ist, nämlich so quasi wie, hey, es geht denn da wirklich richtig zur Sache und es ist nur etwas für die ganz Harten, um das zu hören. Weißt du, so ein bisschen. Also so quasi wie, es ist schon fast eine PR-Massnahme.
Ja, ja. Also bei mir funktioniert es ja auf Netflix ein bisschen so. Da heisst es einmal Extreme Violence and Substance Abuse.
Ja, geil. Genau. Ja, ich weiß. Ja, das ist wirklich geil. Und trotzdem find ich irgendwie so, dass das ganze Gerede, weißt du, von es triggert die.
Und so.
Das muss doch irgendwie mega stossend sein für die Leute, die wirklich Triggers haben in ihrem Leben.
Ja.
Also für die, die wirklich traumatisiert sind und nachher auf so etwas stoßen, muss doch das irgendwie so sein, hey, sind ihr alle bekloppt? Die sind gar nicht traumatisiert.
Ja, ja. Ja, gut.
Also so, ja.
Über das haben wir ja schon ein paar Mal geschwätzt gehabt. Also privat meine ich jetzt die inflationäre Verwendung vom Traumabegriff. Ich glaube auch, dass das nicht wirklich hilfreich ist. Also heute kannst du ja wirklich, bei jedem noch so banalsten Ereignis irgendeine Traumatisierung in Anspruch nehmen und das wird mit einer derartigen Leichtigkeit oder Schnelligkeit herangezogen, dass die Kategorie Trauma, dabei ist es ja psychiatrisch ist das ja relativ eine klar eingrenzte Geschichte und vor allem etwas, wo sehr tiefgehend ist und wo jetzt nicht für jede Bagatelle irgendwie kein Anspruch genommen werden
kann. Genau. Ich weiss nicht, ich finde irgendwie, das ganze Reden über so wichtige Themen ist mega, mega schwierig geworden.
Ja.
Weißt, weil entweder riskierst, dass du vorher nicht gewarnt hast, dass man jetzt über das redet und dass das jemanden könnte verletzen oder retraumatisieren oder so. Das ist das eine. Und dann das andere ist noch, es gibt dann noch tausend Regeln, wie dass man jetzt richtig über das redet.
Ja, ja.
Also zum Beispiel gibt es einige Leute, die sagen, nee, du sollst gar nicht Suizid sagen. Oder wenn jetzt zum Beispiel das Wort Selbstmord hättest gesagt,
genau,
das Selbstmord geht gar nicht, ja. Oder? Und so. Und manchmal würde ich mir, also ich finde, das hat alles sein Recht, Aber insgesamt würde ich mir wie wünschen, wir würden viel, viel mehr miteinander über solche Sachen reden. Und wenn halt dann jemand etwas sagt, wo vielleicht das falsche Wort ist, dass man dann einfach mal unterstellt, eigentlich hätte er aber etwas wollen sagen, was ihm etwas bedeutet.
Ja, voll.
Ich habe manchmal das Gefühl, wir reden nur noch korrekt über Sachen und über die richtig wichtigen Sachen eigentlich fast nicht mehr, weißt du so. Es klingt jetzt sehr stammtischig, was ich jetzt sage, ich weiss das, aber ich merke das immer, wenn es um das Thema Rassismus geht und es geht um Menschen mit schwarzer Hautfarbe.
Ja,
also, dass ich jedes Mal wie vorher zusammenzucke und denke, ah shit, wie sagt man jetzt schon wieder richtig? Oder Menschen mit einer Behinderung zum Beispiel. Wie sagt man jetzt dem richtig?
Ja, voll, bin ich sehr bei dir.
So vermiemtes Gelände, weißt
du? Es ist ja so. Und selbst absurd ist ja dann, selbst wenn du es wirklich willst richtig machen und niemand willst verletzen und niemandem willst nachtreten, selbst dann ist es irgendwie nicht klar, wie schaffst du das jetzt? Dann gibt es noch sprachliche Unterschiede, dann ist es nicht das Gleiche, ob du sagst, a black person oder du sagst, eine schwarze Person. Also weißt du, es ist dann je nachdem, ist in Deutschland, sind andere Fettnäpfli als im Englischen und so. Mhm. Also das stimmt, das hat mich auch schon, unseren Sohn hat letzte Woche habe ich irgendwie etwas erzählt, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang, von einem Freund, wo seine Mutter aus Afrika kommt und der Vater ist Europäer. Und dann habe ich probiert zu erklären, dass er quasi, wie sagt man dem, eine gemischte Hautfarbe hat oder so. Und bin dann irgendwie in Teufels Küche geraten, oder? Und unseren Sohn hat gesagt, ja, aber wie sagt man das jetzt richtig? Wie soll ich dem jetzt sagen? Ist das jetzt, also farbig stimmt ja nicht. Die sind ja nicht farbig. Und was kann man denn jetzt, oder kann ich dann sagen Afrikaner, aber es gibt ja ganz viel weisse Afrikaner. Also es ist dann wirklich so, I don't know. Aber weißt du, ich habe einen Gedanken, habe ich noch wollen aufgreifen, wo mir jetzt vorher gekommen ist, wo du gesagt hast, dass das Thema Suizid und ein Stück weit gilt das ja auch immer noch für das Thema Depression, zumindest so in der Öffentlichkeit sehr verpönt oder sehr tabuisiert ist, oder? Und ich frage mich, ob nicht ein Zusammenhang besteht zwischen dem demonstrativen Zelebrieren von Lebensfreude, wo auch in den sozialen Medien so angesagt ist, du musst eigentlich, I love my life, oder blessed life, whatever, so die ganzen Hashtags, wo du musst eigentlich jemand sein, der Spass hat an seinem Leben und du musst es können zeigen irgendwo. Das ist das, was attraktiv macht. Ich habe sogar mal, also nicht aus persönlichem Interesse, sondern für eine Predigtvorbereitung geschaut, was so bei so Tinder-Profil, es gibt so Anleitungen, wie erstellst du... Eine
Predigtvorbereitung ist der Manuel Schmid auf
Tinder. Ja, ich habe gewusst, dass jetzt das wieder reitisch. Ich habe es gewusst. Aber es ist
Wie viele arme Seelen hast du denn bekehrt?
Es ist wirklich... Nein. Es ist wirklich um eine Gegenwartsanalyse.
Gegenwartsanalyse. mach auch Look, immer.
Ich bin noch nicht einmal
hey, Schatz, an der Rand. Schatz, es ist keine Affäre, es ist eine Gegenwartsanalyse. Es ist einfach eine Gegenwartsanalyse. Ich habe ein bisschen mehr müssen in die Gegenwart kommen, mich spüren.
Oh mein Gott, ich habe gerade Schweißausbrüche.
Ja, stimmt. Hey. Einfach, die sehen das jetzt nicht, aber er tupft sich wirklich seine Stirn mit einem Nasentüchlein.
Nein, überhaupt nicht. Ich bin noch nicht einmal annähernd im Versuch geraten, um auf irgendein so ein Portal zu gehen, aus persönlichem Interesse. Aber was ich eigentlich wollte sagen, ist, ich habe mich schlau gemacht, was ist eigentlich einerseits auf dem Arbeitsmarkt, was erwarten wir für eine mentale Einstellung? Von Leuten. Und was erwarten wir auf dem Partnermarkt für eine mentale Einstellung von einem attraktiven potenziellen Partner? Und das Interessante war, dass bei allen Artikeln, die ich gefunden habe, hat man immer so quasi Freude am Leben, Spass am Leben. Auch im Beruf, du musst Spass haben an dem, was du machst. Du kannst nicht nur sagen, ich bin ein guter Grafiker. Du musst sagen, ich habe schon von klein auf eine Leidenschaft gehabt für Ästhetik. Voll. Und Ästhetik. Und ich bin immer aufgegangen in dem. Es hat mich bei immer, du musst in Flow kommen bei dem. Ja. Und auch bei Partnern, es ist attraktiv sind Partner, die sagen, ich liebe mein Leben, oder? Und ich finde so, in dieser Grosswetterlage, finde ich, ist natürlich klar, dass es dann irgendwie völlig schief in der Landschaft steht, wenn jemand sagt, ich will nicht mehr leben, ich mag nicht mehr leben, ich will, dass alles ein Ende findet und so. Oder auch, wenn Leute Depressionen haben. Und was es höchstens dann noch gibt, ist so ein bisschen, dass früher hat man gesagt, manisch-depressiv oder das Bipolare, dass dann auch, weißt du, bei Influencer oder so, dann zuerst eben Miami, Florida Beach und so, Bikini, weiss ich was, und dann nachher quasi News aus der Depression und so. Und dann geht's auf und ab, oder?
Ja.
Aber grundsätzlich glaube ich, so der Tatsache ins Auge blicken, dass es gerade in unserer Gesellschaft erschreckend viele Leute gibt, die keinen Spass mehr haben am Leben. Das ist, glaube ich, nicht so üblich.
Mhm, das stimmt. Und vielleicht hängt das ein bisschen zusammen. Ich glaube schon, dass wir so eine Gesellschaft sind, wo der Tod so weit wie irgendwie möglich ausklammert.
Ja.
Es hat so eine Doku gegeben, über so eine Seniorenresidenz in Florida. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast.
Ah.
Das ist so ein Doc-Film. Hat mich mega beeindruckt, das ist in der Sommerferie. Ist das
gekommen. Okay.
Und dort haben sie. Es ist jetzt nur ein kleines Detail, oder? Aber ist ja klar, das ist wirklich eigentlich wie eine riesige Stadt, einfach mit ganz vielen alten Menschen, die sich das können leisten dort. Und es hat auch ganz viele Problematiken und so sozial nachher, gegenüber anderen Menschen, die dort leben und so. Aber was mich dort recht so aufgerüttelt hat, ist so gesehen, erzählt die eine so in einer Selbstverständlichkeit, ja, also da haben wir super Sicherheitsdienste, die patrouillieren auch die ganze Zeit und so. Es ist einfach, wenn Krankenwagen bei uns reinfahren, dann stellen sie die Sirenen ab, oder sonst hättest du das den ganzen Tag, oder? Und das will niemand.
Aha.
Und es ist ja klar gewesen, oder? Das sind Leute, die dort halt sterben.
Ja,
die sind halt sehr alt und die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du 300'000 sehr alte Menschen beieinander hast, dass du halt dann ab und zu dort reinfährst. Und ich habe mir nachher dann aber schon so überlegt, das ist irgendwo auch in meinem Leben so, dass der Tod oder auch der Todkörper oder die Leiche, weißt, und all das, was damit zusammenhängt, das ist irgendwie wahnsinnig tabuisiert.
Mhm.
So wie etwas, das irgendwie ansteckend sein könnte oder Pech bringt oder ich weiß nicht genau. So ganz, ganz seltsam.
Ja, ja.
Wo wahrscheinlich jetzt früher, wo Leute sind aufgewachsen in einer Zeit, wo irgendwie spanische Grippe hast oder irgendwann ist doch noch das gewesen, wo so einen riesen Kropf hast beim Kehlkopf, weißt du, so Zeug, wo irgendwie fast jedes Kind irgendwie im Aufwachsen bis ins junge Erwachsenenalter irgendwie entweder einen älteren Teil oder ein Geschwister die verloren hat.
Ja.
Und das ist ja bei uns etwas, wo Gott sei Dank oder ganz, ganz selten noch passiert. Und wenn es passiert, ist es eine riesige Tragödie. Aber es führt irgendwie halt schon so auch zu einer Kultur, wo wir uns total abgewöhnt haben, mit dem Tod irgendwie klarzukommen.
Ja, ja. Es ist jetzt interessant, dass es so eine morbide Folge geworden ist. Aber ich finde es eben ein wichtiges Thema. Und ich habe ja noch geschrieben gehabt, per SMS, ich habe jetzt eine Netflix-Serie angefangen, schau, jetzt bin ich dann bald fertig. The Sandman geht auf eine Comic-Reihe zurück. Sensationelle Comic-Adaption. Und da ist jetzt gerade es gibt, glaube ich, Folge 5 oder 6, ist jetzt auf Social Media auch hoch und runter gegangen. Unter anderem, wie sie für die Rolle vom Tod, da kommt eben der Tod drin vor, haben sie eine schwarze Frau gehasst und das hat eine riesen Hyperventilationen ausgelöst, wie man gemeint hat, das sei rassistisch und so. Aber um das geht's mir jetzt gar nicht. Im Gegenteil, die Folge über den Tod, das ist so eine irgendwie eine anrührende Folge, weil die Frau, die verkörpert quasi den Tod, wo dann zum Beispiel in ein Haus kommt, so eine Alterswohnung, wo ein Mann am Giege spielen ist und irgendwie Schubert spielt, uralter Mann, wo gerade ganz knapp noch irgendwie seine Hände kann bewegen und so und gerade noch so quasi in seinem Körper noch die Melodie abringt und dann kommt sie zu ihm und redet mit ihm und dann wird wie klar, sie macht ihm dann klar, dass es jetzt ein Ende hat, oder?
Okay.
Und dann leitet er seine Gigen ab und dann führt sie ihn irgendwie raus. Und dann merkst du quasi, sie führt wie seine Seele raus und ja. Er bleibt auf dem Stuhl und sinkt dann in sich zusammen. Und, sie hat, und dann geht sie von einem zum anderen. Einer hat einen Unfall, es gibt ein kleines Kind, das im Säuglingsbett stirbt und so. Und es ist irgendwie, es ist tragisch. Und ich will es jetzt auch nicht, es hat für mich ein bisschen etwas Verharmlosendes gehabt. Ich bin nicht völlig versöhnt mit dieser Folge, aber es ist auch irgendwie sehr schön, weil die Frau als Verkörperung vom Tod dann eigentlich sich mit allen unterhalten und die einen verschrecken und sagen, was ist schon Zeit ja, und so. Und ja. Dann sagt sie so, ja, das ist alles, wo du überkommst, oder? Aber ja. Sie tut sich mit allen unterhalten und führt sie dann irgendwie so ins Afterlife, weißt du? Okay.
So. Und also ist, ohne Widerstand dann?
Ohne Widerstand. Es ist wie klar, es nützt nichts dagegen aufzustehen, okay. Oder so. Okay. Aber es hat etwas Anrührendes und ich finde, es ist eine Art, um irgendwie den Tod zu thematisieren, wo irgendwie wo sehr nahe geht. Aha. Und wo aber auch etwas Würdevolles hat. So, das, ja. Das habe ich wirklich stark gefunden an dieser Episode. Aber auch so ein bisschen auf dem Hintergrund, dass quasi ganz viele Leute umgebracht werden im Fernsehen natürlich. Aha. Ich schaue ja viel so yeah. Action-Sachen, wo dann quasi irgendwie die Leute verschossen oder weiss was. Da sterben ganz viele Menschen. Ja. Aber der Tod selber wird nicht zum Thema, weisst du? Ja. Und das ist dort saumässig eindrücklich umgesetzt.
Das habe ich so geliebt, das Six Feet Under.
Ah ja, die das hast du mir empfohlen.
Das finde ich grossartig, wie dort mit dem Tod umgegangen wird. So ganz poetisch und irgendwie aber auch so in vielen Teilen sehr, sehr natürlich. Und, ja, ich würde so sagen, recht authentisch auch. Hey, aber vielleicht lassen wir die letzte Folge Schall und Rauch nicht auf so einem Mollton enden, weil eigentlich, Manu, gibt es auch noch ganz viel anderes, was wir uns zu erzählen hätten, nachdem wir uns endlich wieder gesehen haben.
Ja, das stimmt.
6 Wochen haben wir uns nicht gesehen.
Ja.
Haben die Sommerferien gemacht, haben vielleicht die eine oder andere coole Serie geschaut in dieser Zeit. Mhm. Und vor allem sollten wir auch noch ein bisschen einen Ausblick machen, so ein bisschen über unsere Erwartungen reden, weil ab 1. September bist ja dann du zusammen mit der Evelyn für das RefLab verantwortlich. Ja. Ich bin dann nicht mehr da. Lass uns doch vielleicht ein bisschen switchen, stimmungsmässig. Beam dich mal schnell zurück in deine schönen Sommerferien, die hast du gehabt. Was hast du so gemacht? Was hast du erlebt?
ich habe einen guten Übergang.
Ja.
Und zwar habe ich ein Buch gekauft, wo in der Sachbestsellerliste gsi isch, irgendwie beim Orel Füssli. Ich habe mich mal wieder in einen gescheiden Buch
das ist mega nüchtern, wenn man schaut, was das Sachbuch
zum Teil extrem, sind. Ja, da denke ich, meine Fresse, oder? Und gleichzeitig habe ich gedacht, es ist super spannend, also das ist jetzt wieder eine Klammerbemerkung in der Klammerbemerkung, aber es ist super spannend, zum schauen, was Leute wirklich kaufen, was Leute interessiert und welche Fragen sie bewegen. Also das, ich finde das faszinierend und eigentlich einsichtsreicher als vieles, wo man irgendwie so achilleninterne Analysen manchmal einfach mal
das ist fast wie eine Recherche auf die Hinter.
Ja, einfach mal vor das. Ja, genau. Nein, vor das Gestell stehen und denke, hey, krass, das sind Bestseller, oder? Ja, ja. Und eins davon war eben, das Buch heisst 4000 Wochen. Und das hat mich total fasziniert. Das ist ein Typ, ein amerikanischer Journalist, der lange Zeit eine Kolumne für Zeitmanagement geschrieben hat und alles verschlungen hat, was gibt an Zeitmanagement-Optimierungsliteratur. Ja. Und dann irgendwann an dem quasi zerbrochen ist und das Buch geschrieben hat, 4000 Wochen. Es geht eigentlich darum, wenn wir ungefähr 80 Jahre leben, was heute eine realistische Lebenserwartung ist, dann haben wir etwa 4000 Wochen. Und der Untertitel ist, das Leben ist zu kurz für Zeitmanagement. Ja. Und dann schreibt er
darüber. Das ist aber geil.
Das ist mega geil. Und er schreibt dann quasi, das Ganze geht darum, Versöhnung mit der eigenen Endlichkeit.
Ja.
Und dann auch, also sehr zentral geht es um Versöhnung mit der Tatsache, dass man nie wird alles können machen, was man will machen, nie wird alles können erleben, was man will erleben, aber dann auch positiv ein Statement für, hey, das, was du machst, mach das mit Überzeugung, das, was du machst, mach das im Bewusstsein, das ist ein einzigartiger Moment und so. Ich finde es mega, eigentlich mega lebensbejahend, gerade weil es auf
Dänklichkeit
der Endlichkeit betont. Das habe ich ein bisschen in der Ferien auch ein bisschen erlebt, so also zwei wunderschöne Wochen mit der Familie am Thunersee und im Toggenburg, Schweizer Ferien, richtige Schweizer Ferien gemacht, ja. Und so wandern im Thunersee, baden und so, wir haben es richtig gut gehabt als Familie, ich habe es so genossen, wir sind einmal go fischen in Sigriswil da, Nähe vom Thunersee, hat so eine Fischzucht gehabt. Dann hat unsere Kinder ihren ersten Fisch aus dem Teich gezogen und so.
Das ist ja so etwas, gell? Ich bin ja schon mit dem Theo gefischt und wir haben uns nachher beide müssen eingestehen, dass wir einfach gehofft haben, dass wir nichts fangen. Weil irgendwie so, wenn du nachher nebendran zuschaust, wie die hast du ja so ein Stöckchen,
ja,
so,
wo du so ein Knüppel.
Nein, ist gut.
Nein, wir haben mehrere. Ich habe besonders Glück gehabt. Ich habe drei rausgezogen.
Oh.
Und der Luan hat unbedingt einen Fisch fangen. Und dann sind zwei Jungs neben uns gewesen.
Ja.
Und es hat ein bisschen mit Können zu tun. Mhm. Weil du musst schauen, wenn der Schwimmer da, jetzt weiss ich den professionellen Namen nicht mehr, aber wenn der Schwimmer quasi sich bewegt und dann ist einer ran und dann musst du relativ schnell reagieren, dass sich der festhaken. Aber es hat auch ganz viel mit Glück zu tun. Du kannst wirklich einen Meter auseinander können zwei ihr Ding haben und der eine, beim einen beißt ein riesen Ding an, beim anderen. Und der Bub nebendran, der hat ein am anderen rausgezogen. Der hat einen Kessel gefüllt mit Fisch. Und der Luan hat einfach gesagt, ich will aus so einem Fisch. Ja. Und wir sind drei Stunden, zweieinhalb Stunden da gewesen. Und wo er fast aufgegeben hat,
ja,
hat wirklich Rahel, meine Frau, hat dann gefunden, das kann jetzt nicht sein. Ich weiss nicht, ob sie noch das Vaterunser zitiert hat oder so, aber sie hat so, einfach gesagt, geil. So,
der Fisch. Unseren schädlichen Fisch,
jetzt, gib uns jetzt heute. Muss so einen Fisch an. Und ja, dann hat er tatsächlich noch einen rausgezogen und hat dann mit dem Knüppel, hat er den Fisch auf den Grind getatscht, weißt? Also grausam. Nein.
Und dann, jetzt müssen wir schon zwei Triggerwarnungen machen.
Nein, aber jetzt musst du hören. Nein, ich habe es eben noch berührend gefunden. Ich habe dann gesagt, er hat gesagt, Luan, du musst nicht so fisch und so. Und er hat mich dann angeschaut, er will nicht, dass er leiden muss, oder? Mhm. Also er hat gefunden, jetzt ist der Fisch draussen, jetzt können wir nicht mehr zurück,
ja,
weil du darfst, also sie haben uns auch erklärt, das nützt dir nichts, wenn du den vom Haken nimmst, ja, und reingehst, stirbt er in drei Tagen, weil er irgendeinen Pilz überkommt, okay, oder eine Entzündung, also das nützt nichts. Ja. Du, er gesagt, jetzt können wir nicht mehr zurück. Und dann hätte er einfach wollen, dass der wirklich nicht muss leiden, hat dem eins auf den Schädel getatscht, oder? Dass die Augen rausgeploppt sind.
Oh Mann.
Und dann haben wir die filetiert und frisch, einfach an dem Tag haben wir sie gerade auf dem Grill gegessen.
Gut, wenigstens haben sie es gegessen. Das finde ich super.
Ja, die Kuh, die ihr überfahren habt heute Morgen, die hat ja wahrscheinlich keine so eine zweite Verwendung gefunden.
Wahrscheinlich nicht, wenn es eine Kuh ist. Ich stelle mir immer noch vor, es muss ein riesiges Tier gewesen sein. Ja. Ja, wir haben ja angefangen mit Badeferien. Wir sind mit dem Zug nach Italien.
Ja.
Hey, und es hat alles geklappt. Jeder Anschluss hat geklappt. Es war wunderbar entspannend, mit dem Zug dort anzukommen.
Das ist in Italien nicht so selbstverständlich,
oder? Ja, Italien ist natürlich schon nicht gerade wie Deutschland. Gell?
Ja.
Also
nicht so schlimm.
In Deutschland weisst du ja nicht, fahrt der überhaupt heute? Hat es noch Fahroberleitungen? Oder sind die auch wieder geklaut worden? Hat es eine Klimaanlage im Zug? Oder so? Nein, also dort ist Italien schon viel, viel besser.
Sicher, ja?
Ja, wirklich. Ja. Und trotzdem bist du natürlich so ein bisschen nervös, wenn du so weißt, ja, du hast mit den Kindern irgendwie 12 Minuten Zeit zum Umsteigen, weißt, so in Mailand und so.
Oh ja,
und klappt
okay,
das jetzt wirklich das mit dem ganzen okay Gepäck und so. Aber es war alles super gewesen, wirklich.
Ah, krass.
Ganz toll. Und dann sind wir nach Rom weiter. Endlich mal mit den Kindern nach Rom. Die sind beide noch nie gewesen. Und dann kommen wir dort an. Gell, zu oben, 7:45. Und ja.
Ah, ich weiß, es kommt. Das hast du gepostet auf Instagram.
Ich habe Airbnb ausgesucht. Und Franzi hat mir das auch gemacht, wahrscheinlich zum letzten Mal. Hey, wir kommen dort an und es ist wirklich die beste Lage. Nur leider im Keller unten. Und zwar ohne irgendein Fenster oder irgendwas. Ich dachte, nein, schau, das kann nicht sein. Ich habe noch gewusst, auf diesen Fotos, die ich angeschaut habe, hat es ein Fenster drauf. Und tatsächlich hat es dort unten auch ein Fenster. Es ist einfach so eine Dekowand. Es sieht wie ein Fenster. Weißt du, was hinten dran so Neonröhre hat, wo leuchtet?
Hey. So geil.
Ja.
So geil.
Ja, auf jeden Fall war es recht schnell klar gewesen. Also dort bleiben wir nicht.
Ein Fenster an die Kappe.
Ja. Hey. Und meine Theorie ist jetzt, wir sollten alle einfach wieder in Hotels gehen und nicht in so Airbnb-Scheisszimmer. Weil wir haben nachher das Geld zurückbekommen von diesem Airbnb-Zeug und sind in ein Hotel, wo wirklich schön ist, auch an guter Lage und sogar günstiger. Mitten morgen.
Hä?
Ja. Und dann habe ich mir überlegt, eigentlich ist das ja völlig logisch. Du hast auf der einen Seite quasi ein Business, das seit über 100 Jahren gibt. Und die haben einfach gelernt, die Dienstleistung super anzubieten.
Ja.
Und das sind irgendwie Leute, die haben so einen Ethos und die wollen das richtig machen und die machen das auch gerne und gut und so. Und auf der anderen Seite hast du einfach irgendeine, die findet, ah, ich kaufe da noch einen Keller irgendwo in Rom und vermiete.
Ja,
weißt, und das kann einfach nicht gleich gut sein. Und
das, aber wie das hast du das eigentlich, das interessiert mich jetzt noch, wie hast du das denn zurückbekommen?
Hey, ich habe mega laut telefoniert, aber huere laut habe ich telefoniert. Ja.
Und die hat dich verstanden, wirklich, oder was?
Nein, das nicht mit ihr. Die Leute sind nachher bei Airbnb.
Ach so, ja.
Ja.
Ah, und dann hast du aufgetragen, oder was? Ja, voll, aber ist es denn wirklich nicht gegangen, weißt
du? Hey, es hat Schimmel gehabt dort unten. Das glaub, nee, nein. Du bist wirklich dort runtergekommen und es hat gestunken wie in einem feuchten Keller.
Wow.
Es war keine Option gewesen. Und es hat kein Bettzeug für unsere Kinder und nichts.
Ah, dann haben wir gar nicht ausgepackt.
Nein, 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 wieder, nein, ja. Nein.
Hey, nein.
Es war Horror gewesen.
Oh, Scheiße.
Also, nachher haben wir uns richtig entspannt. Und Rom war mega heiß gewesen. Aber das Tolle an Rom ist einfach, du hast so etwa alle 100 Meter hast wieder einen Trinkwasserbrunnen.
Ah ja.
Das ist wirklich super. Also, es ist einfach sowieso so ziemlich die geilste Stadt für mit Kindern zu gehen. Du läufst irgendwie immer nur wieder so 50 bis 100 Meter und siehst einfach die nächste Mega-Sensation.
Ah ja.
Ja. Also kannst so viel zu Fuß machen dort. Und es hat einfach so, ich sage jetzt mal so, weißt du, Kirchen und das Zeug, aber eben auch wirklich so antike Sachen. Es ist einfach voll damit. Und du drehst dich nur um und kannst schon wieder das Nächste anschauen.
Ja, krass. Ich bin ja noch nie gewesen, gell? Ich muss ja zu meiner Schande gestehen. Ich bin schon ein paar Mal in Italien gewesen, aber ich habe Rom und Mailand immer gemieden.
Beides?
Also immer. Ich bin noch nie gewesen.
Oh nein.
Also das habe ich alles noch, das habe ich alles noch vor mir.
Obwohl bei unserem Podcast, der weitergeht, ausgeglaubt, muss ich mal so ein Bildungsreisli machen. Nach Mailand.
Das wäre gut. Hä? Weißt du, so nach den Buchrezensionen machen wir Städterezensionen. Oh, das wäre geil.
Genau.
Das wäre geil.
Himmlische Städte.
Ja, himmlische Städte.
Mit Hotelempfehlungen.
Ah, ja, genau.
Und Wellnesspaket, was dazu gibt.
Ja, genau.
Oder wir bieten so Hörer und Hörerinnen Reisen an. Das wäre natürlich
cool. Ja. Also, wir könnten zuerst rekognoszieren.
Ja, ja, nein, klar.
Als Influencer. Ja. Weißt du, mit dem Influencer-Rabatt im Hotel.
Das wäre super geil. Wir haben zwar nicht so viele Follower, aber.
die sind ja inzwischen mega verhasst. Es gibt doch ganz viele Hotels, wo so wirklich so.
Wo sie auch gerade außen
schon herausschreiben. Ja, so. Hey Leute, wenn du Influencer bist und so, du kannst wegen dem gleich zahlen wie die anderen auch und so.
Genau. Ja.
Oh mein, ja, aber die Idee finde ich jetzt gerade sehr zukunftsweisend. Da können wir so, wir könnten ja auf der Suche nach der, wir könnten in Deutschland auf der Suche nach der deutschesten aller Städte.
Nach der deutschesten aller Städte? Das ist aber nicht nach einem geilen Urlaub.
Du gehst so eine Nacht in Darmstadt.
Ja, genau, Darmstadt, oder? Oder Wiesbaden.
Wiesbaden. Oder wie heisst die, wo es die Verschwörungstheorie gibt, dass es nicht gibt, dass es nicht existiert?
Weiß ich nicht.
Moll. Ah, fuck.
Was? Es gibt eine Verschwörungstheorie,
ja, dass es nicht es in gibt, Deutschland, oder was? Es gibt, genau. Es gibt eine Verschwörungstheorie, dass eine bestimmte Stadt nicht gibt. Ja.
Aber das ist jetzt wirklich eine sau dumme Theorie, weil das kannst du ja ganz schnell herausfinden, ob das so ist oder nicht. Also, wie stellen Sie sich denn das vor?
Bielefeld! Bielefeld!
Ja, Bielefeld.
Es gibt die Bielefeld-Verschwörung. Ja, aber was? Das ist eben witzig. Das ist so ein bisschen, nein, es ist so ein bisschen zu einem Kult geworden, dass so Bielefeld, es gibt Leute, die sagen, die gibt's nicht, oder? Aber es ist eigentlich mehr so eine Satire, oder?
Okay.
Also, aber, die Bielefeld-Verschwörung, ja, genau. Der Dauerwitz im Internet. Ja, also, wir beweisen die Existenz von Bielefeld.
Okay, das ist gut. Das ist okay. Das können wir machen.
Ja, aber Bielefeld, es ist nicht so Bielefeld, sexy. Ja. Also ich find,
nein, wir sollten ändern irgendwie so die noch unbekannten schönsten Orte in Süditalien oder so. Das wäre mal etwas.
Also nicht auf der
Suche nach... Dort, wo Christus nicht ist hergekommen. Weißt du, es gibt doch irgendwie das Ding. Ja.
Was?
Es gibt irgendwie die Redewendung, dass Christus nicht bis da ist abgekommen.
Ja.
Und dann gehen wir das Gebiet. Vielleicht als Missionar auch.
Ah, ja.
Oder?
Ja. Genau,
das könnte auch etwas sein.
Missionsreise.
Die Missionsreise des Manuel S.
Ah, oh, Scheiße.
Das wäre doch geil.
Oh Mann.
Dann sammeln wir so Spenden, weißt du? Für Leute, die uns dann den Ferientag
machen. Ja, genau. Ja, dann machen wir es richtig. Ja, machen wir es richtig.
Oder?
Machen
wir
einen Freundeskreis.
Ein Freundeskreis. Und schreiben so Freundesbriefe,
Wo
sie nachher bitte sollen weiterschicken an andere, die auch noch helfen können.
Ja, genau, das machen wir. Dann müssen wir aber dann auch, die sind noch relativ knallhart, da musst du dann schon auch gewisse Erfolgszahlen vorweisen.
Ja,
du musst also dann easy. Schon können sagen, wir müssen ein paar Bekehrte kaufen.
Ja, voll. Nein, wir machen das ein bisschen anders. Wir sagen so, wir machen Franz von Assisi-mässig und taufen jetzt ein Tier. Und dann fangen wir mal zuerst an mit allen Fischen. Das geht hure schnell und da haben wir mega Zahlen.
Aha, ja, mega Zahlen.
Dann würde ich sagen, nach so einem Revival vom Christentum im Tierreich werden wir hochfinanziert.
Ja. Ich mache dann mit der Katze weiter, aber es könnte sein, dass sie einmal ein bisschen länger untertauchen.
Und ich glaube nicht, dass das Spenden generiert. Wirklich nicht. Vielleicht von irgendwelchen militanten Vogelfreunden.
Ja, genau.
Weil das sind nämlich so Katzenhasser, ja, so Vogelbeobachter.
Ja, aber es ist auch ein Elend. Die Katzen sind...
Ah, jetzt hören wir
mal auf. Reden mal mit Leuten, die sich
so schön mit Vögeln auskennen.
Nein, das ist jetzt also wirklich das Absurdeste, was ich je gehört habe.
Oh mein Gott. Hey, aber eben, du würdest sagen, gut erholt aus der Ferien zurück.
Hey,
oder bist du schon wieder voll?
Nein, ich bin wirklich gut erholt. Und ich habe das Gefühl, ja nicht so oft. Ich habe oft nach der Ferien gedacht, ja, bin ich jetzt erholt? Keine Ahnung. Und nach einem Tag denke ich, ja gut, das ist wieder es ist wie vorher. Aber ich habe wirklich das Gefühl, es ist...
Okay. Weißt du, die Gesichtsausdruck, den wir jetzt können sehen, wenn man den Podcast hört. Wie du so,
wie vorher. Nein, aber jetzt habe ich wirklich das Gefühl, ich bin gut erholt und irgendwie auch so, irgendwie Batterien auftankt, bin braun geworden, habe irgendwie Body ausgekostet und mit der Kindzeit verbracht und so. Es ist wirklich cool.
Cool. Ja. Und freust dich darauf, jetzt so Leitung übernehmen im RefLab?
Ja, sehr. Ja. Sehr. Ich freue mich mit der Evelyn zusammen, das zu machen. Ich habe das Gefühl, das kommt gut. So ein tolles Team und ich wünsche mir auch Sachen einfach auch können, auf eine gute Art fortsetzen, wo du auch geprägt hast, weißt? Also wo ich das Gefühl habe, oder wo wir als Team irgendwie so, weißt, und miteinander, also was mir mega aufs Herz kam, ist auch die letzte Zeit, aufgrund auch von gewissen Facebook-Diskussionen und Beobachtungen auf Social Media und so, ist einfach, dass wir könnten als Team weiterhin und noch expliziter vielleicht vorleben, wie man mit unterschiedlichen Überzeugungen und unterschiedlichen, von mir aus, Milieuzugehörigkeiten irgendwie respektvoll und neugierig miteinander umgeht. Weil das ist etwas, was mir so abgeht im öffentlichen Diskurs, gerade auf Social Media, wo ich denke, hey, es ist immer, weißt du, quasi die Eskalation ist so schnell da und es geht immer gerade auf Person und es ist immer gerade, zu welchem Lager gehörst du und du kannst dann nichts gut, anregend, inspirierend finden von jemandem, der im falschen Team spielt. Das geht einfach nicht. Weißt du? Und es ist gegenseitig. Weißt, es ist wie irgendwie, du darfst, bei der einen darfst du von mir aus irgendeinem Rob Bell oder so, darfst du keinen einzigen guten Gedanken zugestehen, wie der ja quasi im falschen
Team. Du redest jetzt gerade über den Hartl, gell? Ich habe die Diskussion bei dir natürlich gesehen
auf
Facebook. Ja.
Ja, zum Beispiel jetzt. Ja. Aber ich habe, also insgesamt fällt mir das auf, so gerade im Social Media Diskurs und so, denke ich einmal, Leute,
ich glaube, das Ding ist, es ist eben kein Diskurs. Das ist eben genau das, was eigentlich nicht stimmt. Mir dünkt so, das ist jetzt gar nicht, weil ich dort mit dir darüber streiten, über diesen Punkt oder so. Aber ein Podcast, den wir beide hören, Ja. Und ich glaube, mit einer ganz anderen Grundhaltung zu den beiden Protagonisten, ja, ist der Lanz und Precht.
Ah, ja.
Und ich bin natürlich, ich finde wirklich den Markus Lanz sackstark, ja, in diesen Gesprächen. Ich finde ihn wirklich toll. Und rege mich echt oft auf über Precht. Und ich finde aber durch das, dass die das jetzt schon länger machen.
Ja.
Und bei allen Punkten, wo sie auch nicht einverstanden sind miteinander, immer so etwas wie eine Höflichkeit haben. Also ich würde wirklich sagen, so eine Höflichkeit, nicht einfach nur, man respektiert sich oder es ist kollegial, ja, oder so, sondern es ist echt höflich.
Ja.
Also beide probieren, so gut wie sie können, sich der anderen Person zu klären,
ja,
und wirklich das zu sagen, was sie echt denken.
Ja.
Habe ich immer das Gefühl, ja, wenn ich denen zulasse. Ja. Ist dort so etwas entstanden, so eine Gesprächskultur, wo ich wie finde, ja, ich kann am Precht zulassen, solange der Lanz antwortet und fragt. Weißt du?
Ja.
Wo ich nachher wirklich finde, dort passiert etwas, wo ich so in eine andere Welt hineinsehe, wo ich sonst wirklich nur einfach so ein bisschen Schnauben und Verachtung dafür übrig habe, wo nachher echt bereichend ist.
Ja.
Und auf Social Media erlebe ich es wirklich so, dass es einfach darum geht, wenn der das postet, ja, dann kann das schon nur falsch sein. Und dann schlägt einfach mal die Meute dort rein und die andere dort rein.
Ja.
Und es wird nie passieren, dass sich jemand von denen, der dort kommentiert, irgendwie grundsätzlich ändert in seiner Haltung, ja, gegenüber dem Thema.
Und das, ja,
ist völlig sinnlos.
Komplett sinnlos. Es findet eigentlich keine Verständigung und keine Annäherung, genau, statt. Und das ist eigentlich, ich gebe dir recht, dass es vielleicht wirklich auch einem Medium geschuldet ist. Ich muss sagen, das ist irgendwo, ist zumindest jetzt Facebook, teilweise auch Twitter, sind zu Medien gekommen, wo eigentlich so ein bisschen wie das Megafon ist von denen, wo ganz genau wissen, wie es ist und eigentlich nicht möchten in Diskussion treten, sondern irgendwo ihre Überzeugung möchten am anbringen oder irgendwie so. Aber ich finde das schade und ich glaube, es ist sicher auch medienabhängig, aber es ist schon ein bisschen auch symptomatisch für vieles, für die Art und Weise, wie in der Öffentlichkeit umgegangen wird mit Leuten und ihren Äußerungen. Und ich finde das irgendwo, ich ticke einfach irgendwie anders. Weißt, ich habe doch jetzt von Leuten, die jetzt wirklich nicht, politisch, gesinnungsmässig, wo wirklich nicht auf meiner Linie oder ich nicht auf ihrer Linie bin. Von mir aus Franziska Schutzbach oder Ina Pretorius oder irgendwie Leute, die ganz, ganz engagiert sind, jetzt an Ort, wo ich jetzt nicht meine Hauptbetätigung sehe und so. Ich habe so viel gelernt von diesen Leuten, weißt du? Und ich habe mich so viel aufgeregt über die Leute, weil die posten da mal Zeug, wo ich die Wände aufkriege. Und dann nachher postet sie wieder etwas und ich denke, Kopf, die hat jetzt einfach recht.
Ja.
Und ich finde, ich will mir das wie bewahren. Ich darf doch, und ich habe sogar schon Zeug geteilt von ihnen und gesagt, hey, das war jetzt wirklich gut gewesen.
Ja.
Auch wenn ich dann vielleicht den übernächsten Tweet himmelschreiend finde.
Ja.
Und beim Precht ist mir das auch so gegangen. Er ist wie durch wir haben, das müssen wir nicht mehr aufrollen, aber durch Äußerungen zu Corona und zum Ukraine-Krieg. Hat er sich irgendwie so irgendwie öffentlich in der Wahrnehmung von Mengen, nicht von allen, oder? Er hat ja Hunderttausende von Hörern und so, aber hat er sich so ins Abseits gestellt, dass man jetzt quasi ihm keinen einzigen vernünftigen Gedanken mehr zutraut. Und ich muss sagen, ich habe einfach viel intelligente Bücher zur Digitalisierung, zur Veränderung von Arbeitswelt und so weiter von ihm gelesen. Und ich finde, das sind jetzt einfach absolut nachdenkenswürdige Sachen, wo ich auch anerkennen kann, wenn ich jetzt nicht einverstanden bin mit dem, was er zu dem gesagt hat, oder?
Ja, nein, und ich glaube aber, dass genau das nicht funktioniert auf Facebook.
Schon, gell?
Oder, also wenn ich es mir jetzt so im kleinen Maßstab überlege, Reaktionen, die wir zum Beispiel bekommen haben auf Podcasts, also jetzt gerade vor allem auch so ausgeglaubt, dann würde ich sagen, das Allermeiste, was per E-Mail hat stattgefunden hat, war wirklich sehr okay gewesen.
Ja, das
auch wenn es zum Teil scheiße hat angefangen, weißt du?
Ja, ja.
Irgendwie ist dort immer etwas Gutes passiert. Bei den allermeisten Fällen, wo man sich mit jemandem hat getroffen hat, der geschrieben hat, ist es sehr, sehr gut rausgekommen, würde ich sagen.
Praktisch immer.
Aber es hat fast nie das gegeben, dass es irgendwo eine Facebook-Kommentarspalte hat gegeben, wo man diskutiert hat und nachher hat er gefunden, ah, wow, das ist jetzt aber bereichend gewesen. Ja. Wenn du so an den Anfang denkst, von Ausgeglaubt,
ja.
Was du dort amigs auf deiner Wall hast gehabt, wo man sich einfach gefragt hat, was ist denn los mit euch?
Ja.
Und es...
Da ist vom Blockieren schon fast der Daumen taub geworden, oder?
Schon. Ja. Und das finde ich, passiert halt nicht, wenn man jemandem schreibt, ohne dass man quasi für eine Öffentlichkeit schon schreibt. Ja. Also ich merke das bei mir selber, wenn ich jetzt jemanden kritisiere und dem ein E-Mail schicke, dann ist mir ja irgendwie die Person doch wichtig und ich möchte ja deren etwas mitteilen, weil ich irgendwie wie denke, hey, wir sollten uns doch irgendwie dort annähern oder verstehen oder irgendwie so. Das ist schon eine ganz andere Grundhaltung, als wenn ich einfach öffentlich auf Facebook irgendwie schreibe, das, was du jetzt in deinem Blog wieder gemacht hast, zeigt einfach, dass du bam.
Ja.
Oder weil, wenn es mir ja nur um dich ging und dass wir uns dort verstehen, dann könnte ich es ja dir schicken.
Ja, exakt.
Aber die Form auf Social Media denkt ja immer so etwas wie eine Öffentlichkeit schon mit.
Schon mit.
Also man muss quasi zuspitzen, man muss polemisch, man muss seine Punkte bringen, sich selber irgendwie zum Marken machen, indem man für das und gegen das und weißt so.
Du tust dich dann, das ist halt, ich finde das einen guten Unterschied, oder? Du tust dich dann öffentlich schon positionieren.
Genau.
Im Unterschied zu einem persönlichen Gespräch oder einer persönlichen Nachricht, wo du ein Stück weit auch tust, eine Frage oder sogar eine Beziehung klären, oder? Das ist einfach ein Unterschied.
Genau.
Das stimmt. Und ganz oft, ich muss auch schon sagen, ich habe auch schon mich in Diskussionen verwickeln lassen auf Facebook, wo ich dann irgendwann haben müssen sagen, ja, okay, das, was ich ursprünglich geschrieben habe, ist nicht so durchdacht gewesen. Mhm. Und dann musst du aber schier die Eier abreissen, um das zugeben in so einer Diskussion. Denn, weil es hat sich so zugespitzt und da haben sich Leute dann reingeworfen und so und es haben sich Fronten gebildet. Und dann sagen, wisst ihr was, ich krebse zurück, ich gebe euch recht und so. Das kostet dann wahnsinnig viel, weil irgendwie, wie sich es dann in der Öffentlichkeit so zugespitzt hat, oder?
Ja, genau.
Wenn du lieber das ganze Ding löschen und sagst,
ich lösche den Beitrag, weißt du?
Aber eigentlich, zutiefst, ich habe auch schon, am Punkt gewesen, wo ich mir sage, da habe ich jetzt einfach vielleicht von etwas geschwätzt, das ich zu wenig verstanden habe. Oder habe ich irgendwie mich aufgeregt? Ich kann mich ja köstlich aufregen über etwas, wo ich aber manche Hintergründe nicht bedacht habe, weißt du so?
Aber ich finde eben so, das müsste eigentlich wie möglich sein. Das müsste man dürfen.
Ja.
Weil der Unterschied ist ja, wir sind, manchmal fehlt mir so wie die Unterscheidung, dass wir eben keine Medien sind. Weißt du, in dem Sinn?
Also
wir sind nicht ein Medienhaus, wenn wir als Privatperson einen Facebook-Post machen. Und es darf dort schlecht durchdacht sein. Es darf ins Unreine rausgesagt sein.
Yeah.
Solange man irgendwie den Wunsch hat oder mindestens das zulässt, dass man korrigiert werden kann in dem Sinne.
Ja, genau.
Aber mir dünkt, man hat so eine Attitüde entwickelt, dass alles, was du dort schreibst, macht eigentlich deine Person aus.
Yeah.
Das würde man nie machen bei einer Diskussion so bei einem Glas Wein. Dass ich würde sagen, jeder Satz, den du hast gesagt, für den stehst du jetzt einfach gerade. Sondern man könnte dann einfach sagen, nein, ist gut, da bin ich übers Ziel rausgeschossen.
Ja.
Scheiße gewesen.
Oder? Und ich glaube, es wird mir dort, oder es fällt mir in so Zusammenhängen auch einfacher, weißt du, leichter zu sagen, du hast recht, also, das habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht, oder die Erfahrung habe ich jetzt überhaupt nicht eingerechnet, oder irgendwie so. Und dann in der Öffentlichkeit, wenn das Hunderte schon gelesen haben und irgendwie dann, aber im Prinzip müssen die sozialen Medien das öfters sehen, dass Leute, also ab und zu habe ich das auch gemacht, das sind die schönsten Austausch gewesen, wo ich dann irgendwie jemandem sage, weißt du, jetzt habe ich gerade sehr viel gelernt von dir und so. Und,
aber weißt du, ich habe jetzt bei dieser Diskussion, die bei dir ist gelaufen, wegen Hartl,
Du
hast ja so gesagt, du hast drei tolle Podcast-Folgen gehört von ihm. Und dann hat, obwohl du das ja eigentlich gar nicht so erwartest von ihm und
da
und so.
Ich habe ja noch sogar geschrieben, ich sage ihm mehrfach öffentlich entgegentreten und hätte jetzt müssen sagen, ich habe zwei überraschend gute Episoden gehört. Oder?
Ja, oder? Und nachher ist ja quasi so die Frage, wenn ich das richtig habe gesehen, schon recht stark aufgekommen, so nach seinem Frauenbild und seinem Verständnis etc. Und was dabei passiert ist, hat mich gedacht, ist so wie, man hat so eine Betroffenheit gemerkt, die durchaus echt ist und die ich völlig ernst nehme.
Ja, absolut.
Auch gerade wenn Birgit Matthäus das so sagt.
Oder? Ja, voll.
Also das finde ich wirklich,
ja, voll.
Das nehme ich ernst. Und ich wollte schon anfangen tippen. Und wollte dazu schreiben, dass ich glaube, dass die beiden Sachen auf einer höheren Ebene wie zusammenhängen bei ihm. Also ich finde immer so, seine Stärke ist, er kann so mega systematisch und klar Sachen sagen und herleiten.
Ja. Ja, wirklich.
Und es liegt daran, dass er letztendlich ganz, ganz fest an so etwas wie einen Naturrechtsgedanken glaubt.
Mhm. Ja.
Und ich glaube aber, dass das nachher bei diesem Mann-Frau-Ding bei ihm zu etwas Furchtbarem führt.
Ja.
Weil er so in so ein Schöpfungsordnungs-Naturrechtsdenken hineinkommt, wo einfach ganz, ganz komisch ist und total binär immer wird.
Ja, ja.
Und ganz klare Rolle hat. Und so. Aber jetzt so etwas auf Facebook zu sagen, macht null Sinn. Weil alle, die dort das lesen, fragen sich nur, bist du jetzt Team Matthäus oder Team Hartl?
Ja.
Wo stehst du denn jetzt eigentlich? Weißt du, ja, oder? Und schon nur, dass du die Post so musst anfangen, dass du sagst, also es ist jetzt echt nicht gegen dich gemeint, aber du musst ja zuerst anfangen und sagen, eigentlich habe ich ihn auch schon oft kritisiert, das jetzt finde ich aber gut.
Genau.
Du kannst nicht einfach sagen, hey, ich habe im Fall zwei tolle Podcast-Folgen gehört.
Ja. Ja, und das Krasse habe ich ja gefunden, dass sogar das nicht gelangt hat.
Weißt du?
Ich habe sogar innerlich beim Posten habe ich gedacht, okay, ich habe wirklich nicht das Posten zum Provozieren, aber ich habe gefunden, jetzt habe ich ein paar Mal öffentlich, auch in einem Blogbeitrag, wirklich sehr entgegengehalten und gesagt, das ist ein Blogbeitrag, wo ich gesagt habe, das ist ein Evangelium für die Starken und nicht für die Schwachen, die er verkündet. Wirklich ihm sehr fundamental entgegengetreten bin, habe ich gefunden, dann darf ich aber auch mal anerkennen, oder ist es auch richtig, wenn ich auf dem Velo die Podcast gelassen und gefunden, das ist jetzt wirklich hilfreich gewesen, was er auch zu der Diskurskultur, witzigerweise hat er in dem Podcast, den ich gelobt habe, genau so Muster angesprochen, wie nachher in dem Facebook-Thread eigentlich vorher sind, nämlich, dass man von der Sache auf Person geht, dass man zum Teil ablenkt von dem Thema, wo es darum geht. Ich habe gesagt, es sei ein guter Podcast gewesen, aber die Diskussion ist nachher nicht um den Inhalt vom Podcast gegangen, sondern um anderes Zeug, das er auch noch gesagt hat und so. Also das sind so ganz klassische argumentative eigentlich Fehlschlüsse oder Ablenkungsmanöver, die natürlich nicht böse gemeint sind. Ich sage das ja auch als eine, ich bin ja nicht betroffen von seinen kritischen oder schwierigen Überzeugungen. Bin ich jetzt nicht betroffen im gleichen Sinn, wie von mir aus, wie jetzt halt eine Frau betroffen ist, die findet, der hat ein rückständiges Frauenbild und so. Also, das ist schon klar. Ich rede natürlich nicht aus den gleichen Perspektiven, oder?
Ja. Aber weißt du, irgendwie, ich habe halt jetzt so in der Sommerferie wirklich sehr, sehr wenig so Kontroversen mitverfolgt.
Also ja.
Ich habe nachher gemerkt, ich bin viel mehr auf Instagram und habe Ferienfotos von anderen geschaut und selber Ferienfotos
gepostet
und so. Und habe mich mal so ein bisschen ferngehalten von dem und ich habe echt nicht das Gefühl, ich habe etwas verpasst.
Ja.
Ich finde so wie, es gibt irgendwie Leute, die erleben schöne Sachen und posten das nachher.
Ja.
Und das freut mich und das erlebe ich wirklich so als Bereicherung auf Social Media. Und dann gibt es irgendwie andere Leute, die wollen ich weiß nicht genau, die sind irgendwie so durchgereizt und spüren sich irgendwie wahrscheinlich vor allem dann, wenn sie mit jemandem streiten. Und jetzt Achtung, gell, ich meine nicht die, die jetzt das kritisiert haben über den Hartl. Also
es geht nicht um die.
Es geht so um das, dass du das Gefühl hast, bei jedem Post ist das schon so in einer erhobenen Tonlage und mit so einem Alarmismus und da. Wo ich so wie denke, ich möchte das eigentlich nicht mehr.
Mm.
Und ich glaube echt, ich habe ja die Wohnung total ausgemischt.
Ja, das ist
und einen Vlogbeitrag dazu im Fall. Und das hat so gut da, so psychohygienisch. Und ich glaube, ich mache im Fall wirklich das Gleiche auf Facebook. Dass ich einfach so wie denke, ich muss nicht mehr irgendwie mit allen befreundet sein, die irgendwann eine Anfrage haben geschickt oder die ich irgendwann habe kennt, weißt du, oder so. Sondern ich glaube, ich fange so wie an, mir auszusuchen, wer, finde ich, tut mir eigentlich gut mit seinen Posts?
Das ist ein guter Punkt. Ich habe mir ähnliche Gedanken gemacht in den Ferien, aber leider zum Teil am Negativbeispiel, dass ich dann irgendwie in den Ferien, hat es mich dann gleich noch gereizt, dann lese ich irgendetwas und dann poste ich
etwas. Du hast das masochistisch?
Ja, nein, es ist nicht in dem Sinne gar nicht masochistisch, es ist so ein unseliges Mitteilungsbedürfnis, das ich dann habe, dass ich irgendwie etwas, oft auch so in einem Gerechtigkeitsempfinden oder irgendwie so, und ich finde, so, das muss jetzt auch mal gesagt sein, oder?
Ja.
Und dann merke ich aber, wie mir das tagelang eigentlich den Seelenfrieden raubt, eben. Weil ich alle Stunden schaue, oh, jetzt ist da der noch aufgesprungen, oh, jetzt ist mir der an den Karren gefahren. Muss ich mich mit irgendwelchen Leuten, muss ich mich auseinandersetzen? Genau. Und wenn es Leute sind, die ich schätze und viel von ihnen gelernt habe, wie Birgit, ist das das eine. Aber wenn es dann irgendwelche Betonschädel sind, und ich denke, jetzt lasse ich mir die schönsten Ferien am Thunersee, lasse ich mir jetzt verderben, indem ich alle Viertelstunde schaue, welchen Moron jetzt wieder irgendwie etwas kommentiert hat, weißt? Also, ich habe auch gesagt, ich muss, jetzt habe ich ein paar Mal einen Impuls widerstanden und dann kurz vor dem Posten denke, weißt du, hast du jetzt Lust, um dich irgendwie 72 Stunden lang um die Kommentare kümmern, die jetzt da kommen und finden, nein.
Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ja. Es gibt geilere freiwillige Art, das
oder? Ja, genau.
Ja, und das ist halt wirklich so, letztendlich ist ja eigentlich der ganze Marie Kondo-Aufraumtrick.
Ja.
Ist ja eigentlich, dass du aufhörst, dich zu fragen, könnte je weltpolitische Situationen eintreten, wo ich die Socken nochmal würde brauchen für irgendetwas.
Ja, genau.
Sondern die einfach fragst, macht es mir jetzt eigentlich Freude oder nicht?
Ja.
Und dann tschüss Socken.
Das ist Spark Joy.
Ja.
Das finde ich geil.
Eigentlich müsste man einfach auf Social Media genau gleich
machen. Das ist Spark Joy.
Weil der Algorithmus bringt eben nicht das auf, wo Spark Joy ist, sondern einfach, wo der Huren viel Zeit raubt und Nerven. Und man führt irgendwelche beschissenen inneren Dialoge mit Leuten, die man gar nicht wirklich gut kennt.
Ja.
Und die eigentlich gar nicht wichtig sind.
Ja, ja.
Für irgendeine Öffentlichkeit, die sich nur durch das konstruiert, dass andere Leute mit Leuten, die ihnen nichts bedeuten, über irgendwelche Sachen, die ihnen gar nicht so wichtig sind, streiten.
Ja, ja. Und das ist schon absurd. Es ist absurd und du sagst etwas Richtiges. Wir sitzen eigentlich an diesen Stellen auch ganz banal diesen Algorithmen auf, weil die nämlich so funktionieren, dass sie merken, der Manuel ist am aktivsten auf Facebook, wenn wir ihm wieder das vom Heinz und vom Heiri zeigen oder von der Susi und der Sabine, wo er irgendwie sich aufregt, dann fährt er an hyperventilieren und dann fährt er an Facebook nutzen. Und dann zeigen die dir den Scheiß an, oder? Und du siehst es dann auch immer, oder? Das ist, also, und da sitzt man eigentlich voll dieser Mechanik auf, wo ja, das ist ein guter Vorsatz für die zweite Jahre. Wir müssen langsam abschließen, weil ich muss eben noch weiter.
Was hast denn du heute noch vor?
Ich habe noch über Mittag noch ein Lunch-Meeting abgemacht und dann haben wir ein Team-Meeting. Und dann haben wir ein Bewerbungsgespräch.
Ein Bewerbungsgespräch?
Mhm.
Wann haben wir denn das Bewerbungsgespräch?
Am 3:30 haben wir das Bewerbungsgespräch.
Dann schaue ich, dass ich so etwa um 3:30 beim Eingangsbereich mir einen Kaffee hole.
Ja, genau.
Und schaue, wer mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin
ist. Ja, genau. Genau. Mach das.
Nein.
Lass den Kaffee nicht gehen.
Weißt du, wie creepy?
Ja, das wäre mega creepy.
Das wäre so hinter der Zeitung so vorne schauen, so. Oh nein. Okay,
hey,
das ist die letzte Folge Schall und Rauch.
Ja, das war es mit Tricks und Gags.
Wird es wieder Schall und Rauch geben?
Bis jetzt ist nichts angedenkt. Nein, ich finde, dich gibt es nur einmal. Und weiß auch nicht.
Und es wäre nicht das Gleiche gewesen, hätten wir es gemacht, oder? Über so Remote-Sitzungen aus zwei total verschiedenen Büros raus.
Nein, und es wäre irgendwie auch ein Verrat gewesen an der Grundidee, die zu dem Podcast geführt hat, weil wir sind wirklich am Montag, am Morgen immer im Starbucks zusammengehockt, haben Kaffee getrunken, haben eins geraucht und haben uns über das Wochenende und die kommende Woche unterhalten. Und der ganze Podcast ist aus dem entstanden und das wäre irgendwie, man würde den Kern aushöhlen, wenn man jetzt das plötzlich nur noch, weiß auch nicht,
es wird nicht
digital machen. Nein, es wird glaube ich nicht gehen.
Hey, merci allen, die bis jetzt dabei sind. Merci allen, die bei den ganzen Folgen vorher dabei sind, uns immer wieder geschrieben haben, mega nette Sprachnachrichten geschickt haben oder Direktnachrichten auf Instagram, E-Mails etc. Es war eine super Zeit gewesen, mit euch und mit dem Podcast und die Montagmorgen hier im Aufnahmestudio, manchmal auch von daheim aus während Pandemiezeiten. Gebt euch Sorge, es gibt ganz viele andere tolle Podcasts, die ihr könnt hören könnt, auch vom RefLab. Schmöckert ein bisschen rum. Und
Wäre uns natürlich, will weiter hören, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber wer uns will weiterhin hören, ausgeglaubt, geht weiter, in hochdeutscher Sprache, aber mit den gleichen beiden Köpfen.
Ja, und so richtig hochdeutsch ist das ja auch nicht, was wir machen,
ja, genau.
Also, weißt du, ja.
Hallo zusammen.
Also, für Deutsche ist es einfach knapp verständliches Mundart, so.
Ja, genau. Also, herzliche Einladung zum dort reinhören, wenn ihr das nicht eh schon macht.
Ja, und dann vielleicht gleich noch. Eine weitere Einladung, 25.8.
Mm.
Oder stimmt das?
Ja,
das ist der
25.8.
Ist Live-Aufnahme mit dem Felix. Er ist der Chefredakteur von Reformiert und wir schwätzen zusammen über Killen und was uns irgendwie hier noch bei der Stange behalten. Und nachher gibt es Scheia Weia und ich verabschiede mich vom RefLab. Und ich würde mich mega freuen, wenn du als Schall- und Rauchhörerin oder Hörer dort auch magst dabei sein. Ja. Findest alle Infos auf der Webseite. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja dort noch einmal. Das wäre cool.
Ihr Lieben, ciao zusammen, macht's gut.